Ich weiß, dass ein Auslöser tatsächlich war, als ein Mensch aus meiner Familie gesagt hat, Mensch, du bist ja richtig weiblich geworden. Und das war für mich so schlimm, dass ich ab dem nächsten Tag angefangen habe zu hungern. Wenn die Mittagspause war und wir uns zusammen was zu essen geholt haben, dass ich dann eben nichts gegessen habe oder mir selber was mitgebracht habe, wie ein Knäckebrot und ein Stück Gurke, was dann für mich alles war, dann haben die natürlich ziemlich schnell gesagt, was ist denn hier los? Und haben das bemerkt, aber ich war eben damals noch nicht so weit, das zu teilen und habe das geheim gehalten, als ich an meinem Tiefpunkt war, wo ich wirklich sehr, sehr wenig gewogen habe und gemerkt habe, dass mein Körper versagt, wo ich einfach zusammengebrochen bin, weil mein Körper nicht mehr aufstehen konnte. Da habe ich gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Künstlerin. Sie malt und sie singt über ihr Innerstes, Trennung und Abschied, die Angst davor, als Mutter vielleicht Fehler zu machen und Essstörungen. Sie sagt, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich meinen Selbstwert von einer Zahl auf der Waage abhängig gemacht habe. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen und freue mich wahnsinnig auf Fehler.
Hallo, freut mich auch, Benny.
Und weißt du, was ich besonders toll finde, dass du heute nicht in meiner Küche sitzt in Köln, sondern ich bei dir in deinem Studio sitzen darf, zwischen Mikrofon und Gitarren und Klavier und wir auf einer braunen Ledercouch sitzen.
Ja, freut mich auch total. Für mich ist es natürlich sehr entspannt, weil es zu Hause ist und auch ein bisschen aufregend, weil nicht nur mein erster Podcast, sondern auch wir uns wiedersehen nach vielen, vielen Jahren und ich freue mich total, dass du hier bist. Dass ich dich abgeholt habe, mitten in Brandenburg, wir jetzt hier sitzen.
Stimmt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, du musstest mich vom S-Bahnhof abholen, weil ihr wirklich mitten auf dem Land lebt in Brandenburg. Das ist toll, ich danke dir schon mal, dass du mich bei dir zu Hause reinlässt, in deinen privaten Raum und ja auch in deine Gedankenwelt und in deine Gefühle. Ich freue mich sehr. Bevor wir jetzt starten, wie immer in diesem Podcast, zuerst die Frage, Fenster oder Gang?
Fenster. Ich habe ein bisschen Platzangst und ich sitze immer gern am Fenster, weil ich dann keine Wand, also ich habe zwar eine Wand neben mir, aber ich kann mir so vorstellen, dass da ganz viel Raum ist und ich kann in den Himmel gucken und in die Natur gucken. Im Flugzeug sitze ich immer auch am Fenster, wenn wir reisen, insofern Fenster.
Ich habe tatsächlich auch am Fenster gesessen, gerade auf dem Weg hierhin, okay, nach Brandenburg, ja. Tatsächlich.
Ja, und man kann sich immer schön anlehnen.
Ja, und man kann so ein bisschen einfach, ich habe das Gefühl von, man kann rausschauen, man sieht die Welt, man kann so ein bisschen verträumt auch einfach nach draußen blicken und sich in seinen Gedanken verlieren. Ich sehe dich, heißt dein neuer Song. Ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber ich mache das trotzdem, dass es an dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung gibt, weil es im Song ja im Prinzip um Essstörungen geht und das ja ein Thema sein könnte, was durchaus Menschen triggert. Lass uns doch, wenn du magst, vielleicht nochmal zurückgehen in deine Vergangenheit. Wann war das für dich eigentlich ein Thema? Wann hat das angefangen?
Das fing an, als ich in die Pubertät kam. Und man muss dazu sagen, dass ich bei meinem Vater groß geworden bin, auch auf dem Land in Bayern. Und wir zu dieser Zeit sehr, sehr viel alleine waren, meine Schwester und ich. Und wir, dadurch, dass wir so isoliert auf dem Dorf gewohnt hatten, nicht so umgeben waren von irgendeiner Form von Kultur oder vielen Eindrücken, sondern dass ganz viel Natur war, was wunderschön war. Aber wir haben einfach unseren Draht zur Welt durch Zeitschriften gefunden. Wir hatten Bravo, Girl, Popcorn und was es damals alles an Zeitschriften gab.
Ich kenne sie alle. Ich hatte sogar ein Bravo-Abo.
Oh ja, genau. Das durften wir damals nicht, aber wir haben sie immer irgendwie besorgt. Und ich weiß, dass so mein erster Zugang auch zu anderen Körpern durch diese Zeitschriften passierte. Und ich mir ganz schnell gedacht habe, Mensch, die sehen ja irgendwie alle total durchtrainiert aus, auch natürlich die Stars, die man da drin gesehen hat, total perfekt aus. Und Ja, die Pubertät ist eine Zeit, wo man eigentlich, finde ich, ganz viel Begleitung braucht, weil der Körper sich einfach verändert. Das ist, glaube ich, bei jedem Geschlecht so. Und bei mir war das so, dadurch, dass ich bei meinem Vater aufgewachsen war, ich ja in meiner neuen Weiblichkeit nicht so richtig einen Vergleich hatte, was oder auch mit niemandem so richtig drüber sprechen konnte, was sich da so verändert. Und ich weiß, dass ein Auslöser tatsächlich war, als ein Mensch aus meiner Familie gesagt hat, Mensch, du bist ja richtig weiblich geworden. Und das war für mich so schlimm, dass ich ab dem nächsten Tag angefangen habe zu hungern. Einfach von einem auf den anderen Tag. Und ich weiß natürlich jetzt, viele, viele Jahre später, dass dieser Auslöser überhaupt nicht böse gemeint war, sondern wahrscheinlich sogar ein Kompliment war oder gut gemeint war, wie auch immer. Und ja, das war der Startpunkt einer sehr langen Reise zur Körperakzeptanz, definitiv, ja.
Erinnerst du dich noch, wie viele Jahre du dann oder Monate, also wie lange diese Phase des Hungerns bei dir angedauert hat?
Also das unterschied sich immer. Es war auch mit bulimischen Phasen versehen, aber insgesamt waren das um die 5 Jahre. Und ja, das war ein Zeitraum, der, glaube ich, vergleichsweise mit anderen noch relativ kurz war. Es gibt auch Menschen, die wirklich ein Leben lang unter dieser Krankheit leiden, aber ich bin ein Mensch, der irgendwie das Glück hat, da auch immer wieder rauszufinden aus solchen Phasen. Und ich weiß, ist es für mich heute immer noch ein großes Glück, wie ich das geschafft habe. Und ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr schnell ist und dann auch, ja, verhältnismäßig schnell, weil 5 Jahre natürlich auch eine lange Zeit sind. Und ich bin da sehr extrem reingegangen. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Ich habe sehr besessen auf meine Kalorienzufuhr geachtet und mir versucht, ganz viel in Anführungszeichen Tipps zu holen. Es war wirklich sehr besessen und manisch, und bis ich an meinem Tiefpunkt war oder als ich an meinem Tiefpunkt war, wo ich wirklich sehr, sehr wenig gewogen habe und gemerkt habe, dass mein Körper versagt, das war auch ein ja, sehr krasser Moment, den ich nicht vergessen werde, wo ich einfach zusammengebrochen bin, weil mein Körper nicht mehr aufstehen konnte. Da habe ich gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann. Und das war auch der Moment, wo ich schlagartig aufgehört habe zu hungern. Und ich sage nicht, dass damit die Essstörungen vorbei waren, weil man natürlich immer noch sich weiter reflektiert und immer noch nicht akzeptiert hat. Aber ich habe gemerkt, dass sich was verändern muss. Und das ist ja immer schon der erste Schritt.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert damals, Familie oder auch Freunde? Ist denen das bewusst gewesen? Haben die dich darauf angesprochen?
Ja, ziemlich schnell. Also ich hatte damals 2 beste Freundinnen in der Schulzeit. Und man muss ja sagen, das Tragische ist und das Schlimme an unserer Gesellschaft ist auch, dass es eben erstmal positiv bewertet wird, wenn jemand eine Diät macht oder wenn jemand irgendwie auf sein Essen achtet und so weiter. Und wenn das aber immer intensiver und extremer wird, dann ja, es auch oftmals schnell geheim gehalten werden kann und das gar nicht so schnell bemerkt wird. Aber meine 2 Freundinnen damals haben das schnell bemerkt und mich auch darauf angesprochen, dass ich in der Schule zum Beispiel, wenn die Mittagspause war und wir uns zusammen was zu essen geholt haben, dass ich dann eben nichts gegessen habe oder mir selber was mitgebracht habe, wie ein Knäckebrot und ein Stück Gurke, was dann für mich alles war, dann haben die natürlich ziemlich schnell gesagt, was ist denn hier los? Und haben das bemerkt, aber ich war eben damals noch nicht so weit, das zu teilen und habe das geheim gehalten. Und ja, in der eigenen Familie fiel es meiner Schwester auf und meinem Vater witzigerweise nicht, weil er sehr viel unterwegs war und ich das auch wahnsinnig gut verstecken konnte. Ich habe dann viele, viele Schichten Klamotten getragen. Also das ist schon schlimm, dass man das erstmal ja für sich macht und das auch nicht teilen möchte. Sonst wäre ja auch, glaube ich, so ein Heilungsweg viel schneller.
Du hast gerade gesagt, dass du irgendwann selber gemerkt hast, mein Körper streikt. Mein Körper sagt mir quasi mit so einem Zusammenbruch, das geht so nicht mehr weiter. War das der alleinige Schritt für dich, da rauszukommen? Hast du dir irgendwie anderweitig noch Hilfe geholt, um das in den Griff zu kriegen?
Also ich habe keine Therapie gehabt. Ich habe jetzt erst Therapie seit Anfang dieses Jahres. Nicht nur deswegen, aber Ich habe witzigerweise eben im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieses Songs natürlich nochmal über diese Zeit nachgedacht und gemerkt, ich möchte das nochmal besprechen. Aber ich hatte damals, als ich damit aufgehört habe, keine Therapie, sondern, und das meine ich auch mit schnell, dass ich schnell bin, dass ich eben, ich habe mir wahnsinnig viel Lektüre geholt, ganz viel gelesen darüber. Ich habe viele Forenbeiträge gelesen. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die darunter gelitten hatten, wie die es geschafft haben. Und ich habe sehr schnell verstanden, warum ich das gemacht habe. Damals habe ich gedacht, ich brauche keine Therapie, und ich habe auch das große Glück, dass ich wirklich auf einen anderen Weg gefunden habe. Und ich glaube aber, dass es wichtig gewesen wäre, damals schon eine Therapeutin oder einen Therapeuten gehabt zu haben, denn oftmals zieht man den wahren Grund dieser Erkrankung in andere Lebenswege mit hinein. Das zeigt sich dann irgendwie anders, nicht durch Essstörung, aber vielleicht durch andere besessene Anteile, zum Beispiel, dass man sehr viel arbeitet, dass man sehr wenig schläft, dass man generell vielleicht nicht sehr auf sich achtet und diese wirkliche Work-Life-Balance, ich mag dieses Wort nicht, aber es ist doch was, es ist doch ein griffiger Begriff dafür, was wichtig ist, dass man eben auf sich achtet und dass man irgendwie eine gute Balance findet und immer wieder auch in sich hineinhört, wie es einem gerade geht, was man wirklich braucht. Und das war ein ganz, ganz langer Weg. Und die 20er Jahre, also als ich so um die 20er herum, ich möchte nicht noch mal 20 sein, weil...
Ich auch nicht. Wir sind ja nicht ungefähr gleich alt, ja. Anfang 30.
Genau, ja. Und in diesen Jahren waren bei mir einfach andere Themen dran. Und ich war da einfach nicht bereit dazu, mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, okay, lass uns das nochmal von Anfang an klären, was da eigentlich los war, was mich da reingetrieben hat. Das weiß ich jetzt, und ich bin auch total cool mit meinem Körper. Ich sage nicht, dass es nicht Tage gibt, wo ich immer noch in den Spiegel schaue und sage, das ist jetzt, könnte irgendwie anders sein. Ich glaube, man ist auch in dieser Gesellschaft, kann man nicht hundertprozentig frei davon sein. Aber ich habe sofort einen kleinen Helfer, eine Helferin in mir, eine Helferstimme, die sagt, du kennst das schon. Du kennst diese Stimmen in dir. Und das ist jetzt aber nicht das, was dich dazu treibt, etwas Doofes zu machen. Also ich glaube, ich habe jetzt sehr gute Beschützerstimmen in mir, die auf mich aufpassen. Ja. Und ich habe natürlich Ventile gefunden, mit denen ich mich ausleben kann, weil ich weiß jetzt auch, was ich damals gebraucht habe und dass ich vielleicht in meiner Entwicklung nicht gesehen wurde. Und ich glaube, dass das, deswegen heißt der Song auch Ich sehe dich, weil ich glaube, sehr viel hat mit dem Gesehenwerden zu tun. Ja, ich lebe mich heute, glaube ich, umso mehr aus, weil ich das eben damals oftmals nicht gemacht habe. Ja, und mich eher zurückgezogen habe in mein Schneckenhaus und Dinge mit mir allein ausgemacht habe, anstatt sie zu thematisieren. Und
Das klingt so, als wärst du nicht gesehen worden, aber als hättest du dich auch selbst nicht gesehen. Mhm. Und das tust du ja jetzt auch, dass du dich siehst, dass du auf dich hörst, dass du auf dich achtest. Du hast diesen wahnsinnig persönlichen Song veröffentlicht. Was ist da so in dir vorgegangen, als du wusstest, okay, jetzt gibt's irgendwie kein Zurück mehr, dieser Song geht raus und ich öffne mich damit ja auch sehr weit und zeige da wirklich mein Innerstes. Wie ist es dir damit ergangen?
Ziemlich krass, das war echt total krass. An dem Abend davor dachte ich noch, cool, der kommt jetzt morgen raus, ich habe so lange daran gearbeitet. Da wurde so viel Energie reingesteckt von mir und von den Writern, mit denen ich den Song zusammen geschrieben habe, mit zwei Freunden von mir, denen ich auch davon erzählt habe, und von dem Produzenten. Und wir haben da irgendwie monatelang dran gearbeitet. Ich habe mich einfach darauf gefreut, dass der rauskommt. Und am nächsten Tag war das aber so, dass ich wirklich dachte, oh mein Gott, was habe ich hier gemacht? Das ist so persönlich und kann damit überhaupt jemand etwas anfangen? Aber so geht es mir oft mit Songs, die ich veröffentliche, weil die immer so persönlich sind. In den letzten Jahren vor allem beschäftige ich mich immer mit total persönlichen Themen und ich denke jedes Mal, es kann niemand was damit anfangen, weil es einfach zu individuell auf mich geschneidert ist. Und an dem Tag habe ich gemerkt, ich muss mich erstmal zurückziehen. Ich habe eigentlich so viel vorgehabt, was ich da dazu sagen will an dem Tag. Aber ich habe erstmal abgewartet und dann kamen wahnsinnig viele Nachrichten rein. Ich wurde überflutet und ich habe auch gemerkt, dass es so wichtig war. Und das hat sich aber erst so ein paar Tage später eingestellt. Ich habe das auch thematisiert auf Social Media, dass ich gesagt habe, ich weiß, ich wollte ganz viel dazu sagen, aber ich merke, ich brauche jetzt ganz kurz Abstand. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir so zahlreich schreibt und dass ihr das so annehmt, aber ich muss ganz kurz klarkommen. Und eine Woche später hat es auch nicht aufgehört, dass die Menschen mir geschrieben haben und gesagt haben, vielen, vielen Dank, dass ich mich fühlen darf durch diesen Song und dass du mich siehst. Und das hat mir auch gezeigt, dass das vielen, vielen Menschen so geht. Und ja, mir war es wichtig, den Song zu veröffentlichen, weil ich auch gemerkt habe, wir haben da ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Wir sprechen da zu wenig drüber. Es betrifft so viele Menschen und irgendwie ist der eigene Körper dann doch so ein Tabuthema. Wir wissen, dass es irgendwo Essstörungen gibt. Es gibt eine riesen Dunkelziffer an Menschen. Es gibt wahnsinnig viele Essstörungen, die gar nicht sichtbar sind, die nicht gesehen werden und wo man denkt, dem Menschen geht's gut und der aber ganz doll oder die ganz doll leidet. Und ich weiß, dass ich mit diesem Song auch ein großes Fass aufmache. Und ich habe aber trotzdem versucht, meine persönliche Geschichte zu erzählen, weil ich kann nicht alle Menschen abdecken damit. Aber ich möchte den Anstoß geben, darüber nachzudenken und meine Geschichte erzählen, ja.
Und ich bin so dankbar, dass du es nicht nur im Song tust, sondern auch hier im Podcast. finde ich sehr besonders, dass du dich nicht nur auf deine musikalische Art und Weise öffnest und über deine Gefühle sprichst, weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich als Musikerin oder Künstlerin immer viel einfacher ist, das in Worte zu packen, in Musik zu packen oder auch in vielleicht auch in Gemälde zu packen, in Bilder zu packen, die du machst. Deswegen finde ich das so toll, dass du auch darüber sprichst und das auch so benennst. Du hast es auch schon gesagt, und das ist mir auch immer wichtig in diesem Podcast trotzdem nochmal zu sagen, dass es quasi kein therapeutischer Podcast ist, dass du aus deiner Perspektive auch nicht sagen kannst, was man tun sollte oder Ratschläge geben kannst, sondern vor allem einfach deine persönliche Geschichte erzählen kannst.
Ja, total. Da kamen nämlich wahnsinnig viele Nachrichten, wo ich auch gemerkt habe, wow, ich verstehe das total, wenn man so einen Song veröffentlicht, dass man natürlich ein Fass aufmacht und auch gerade, wenn man sagt, man ist geheilt und dass viele Menschen mir auch geschrieben haben, glaubst du wirklich, man kann davon heilen? Wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht? Welche Schritte muss ich jetzt gehen oder welche Schritte kann meine Tochter gehen? Und das ist so individuell. Ich bin ja keine Therapeutin, ich weiß nicht, was die Lösung dafür ist. Ich kann nur sagen, dass es sich lohnt, sich auf die Suche zu begeben und dass sicherlich nicht der Körper dazu da ist, bestraft zu werden, sondern dass da eine Leere in einem ist, die gefüllt werden möchte mit Inhalt und mit Glücksmomenten und mit wirklich mit Sinnstiftung und mit Sinn. Und ja, dass wir uns natürlich, weil der Körper unser Nächstes, richten wir uns erstmal an den. Aber eigentlich geht es darum, einen Sinn in unserem Leben zu finden und uns zu zeigen und uns ganz zu fühlen. Und ich glaube, das macht Sinn, sich darauf auf die Suche zu begeben.
Hast du dich auf die Suche begeben? Bist du noch auf der Suche?
Ich bin immer auf der Suche.
Deines Lebens gefunden?
Boah, das ist natürlich eine tiefe Frage. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich die Frage, ob ich glücklich bin. Sinnsuche hört nie auf. Nicht in meinem Beruf. Das hört nie auf und das ist auch jeden Tag anders. Ich wache mit an Morgenen auf, wo ich denke, ich habe es gefunden. Ich gehe jetzt ins Studio und ich bin glücklich und kann das machen, was ich machen möchte. Oder ich gehe nach oben, wo ich mein Atelier habe und male und bin total erfüllt und vergesse alles um mich herum. Aber es gibt auch Tage, ja, wo ich merke, es hat sich ein bisschen was verändert und es muss noch etwas mehr gesehen werden, was jetzt gerade noch nicht so gelebt wird. Ich bin total sozial, also ich liebe es, Menschen zu treffen und mit Menschen in Austausch zu kommen. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir uns heute sehen, weil ich das Gefühl habe, ganz viel erzählen zu können und auch sehr viel zuhören zu können. Und dieser Wunsch, der ist ganz präsent geworden, da noch mehr zu machen, mehr Menschen zu sehen. Jetzt leben wir hier halt mitten auf dem Dorf in der Pampa, wo...
Was im Übrigen aber wunderschön
was
ist.
Was wunderschön
es ist.
Ist
wunderschön bei
es
euch.
Ist ein wunderschöner Ort. Und ich merke, dass ich das mehr erleben möchte, aber dass es sehr schwierig ist mit zwei kleinen Kindern und dieser, ja, diesem Wunsch, wahnsinnig viel kreativ sein zu können, das auszuleben, dann eben auch noch den Wunsch nach Austausch und Menschen zu sehen. Das versuche ich gerade irgendwie zu, ja, ich denke drüber nach, wie ich das noch besser in mein Leben integrieren kann, Menschen hier einzuladen, mit denen zu sprechen und sich gegenseitig zu inspirieren, weil ich glaube, wir sind dazu da, auch wenn wir was gelebt haben, anderen Menschen das mitzugeben. Ich werde selber total gern mitgenommen von anderen Menschen, die mir ja einfach Input geben und die mich inspirieren und das hilft unserer Suche.
Es hilft einfach, durch die Brille eines anderen Menschen zu gucken, ne? Und mal zu verstehen, was sind Themen, die andere Menschen beschäftigen. Weil ich glaube, man lebt ganz oft in seiner Bubble und in seiner Welt mit seinen eigenen Problemen und Themen. Und ich finde immer, dass das hilft, nochmal zu gucken, was sind die Themen der anderen irgendwie und was beschäftigt andere Menschen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du in den letzten Jahren immer sehr, sehr, sehr persönliche Songs schreibst und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du Mutter von zwei Kindern bist, also von zwei Töchtern. Du hast vor einigen Jahren auch den Song Mama veröffentlicht, wo es ja auch darum geht, dass das eine krasse Herausforderung ist, ne? Für dich als Künstlerin auch Mama sein zu wollen und zwar beides. Wie nimmst du diese Herausforderung wahr? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, das ist so einem Lebensthema geworden, obwohl die Töchter noch sehr klein sind. Die Große wird im Sommer 4, die Kleine ist 2 geworden gerade. Und es hat sich zu einem Lebensthema entwickelt. Und ich merke, dass ich anderen Menschen, anderen Müttern auch Mut machen möchte und auch das Thema immer mal wieder sichtbar machen möchte, wie es ist, Mutter zu sein und Kreativschaffende zu sein, in dieser Branche zu leben mit Kindern und was es auch bedeutet, überhaupt schwanger zu werden in dieser Branche, nämlich dass es nicht bedeutet, dass es mit offenen Armen empfangen wird und alle Juhu schreien, sondern die beruflichen PartnerInnen erstmal denken, man ist jetzt weg vom Fenster und ganz viel Bedenken da sind, ob man dieses Pensum schafft, ob man überhaupt noch auf Tour gehen kann. Gerade als Frau ist man sehr schnell in dem Klischeebild gefangen, dass Menschen denken, man ist weg vom Fenster. Und ich merke, dass ich da, oder ich weiß jetzt, dass ich gerade als ich unsere erste Tochter auf die Welt gebracht habe, da total manisch dagegen gearbeitet habe oder sehr intensiv. Es gibt eigentlich so eine Art von Wochenbettzeit von 8 Wochen und die hatte ich quasi nicht mit unserer ersten Tochter, weil ich auch irgendwie beweisen wollte, dass ich das anders machen wollte und mache. Und habe während oder kurz bevor unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, mein zweites Album veröffentlicht und habe das alles in Eigenregie veröffentlicht, was ein massiver Aufwand war, weil ich vorher einfach in einem ganz anderen System war mit großem Plattenlabel und Team, das sehr viel einem abnimmt und plötzlich da vor der Herausforderung stand, das alles alleine zu machen. Ich wollte das auch, aber es war wahnsinnig viel, was da parallel auf mich eingeprasselt ist und ich wollte zeigen, dass beides geht und das lebe ich ja auch heute noch. Es ist mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden und mit es wird sehr viel Disziplin auch erfordert. Denn wenn man professionell arbeiten möchte, dann zählt eben für das Gegenüber nicht, wie viel du geschlafen hast letzte Nacht und wie die Kinder gerade drauf sind, während du irgendwo im Studio sitzt und eine Session hast und vielleicht eine Nachricht bekommst von deinem Partner, der total verzweifelt ist, weil er die Windel nicht findet oder ähnliches.
Ist das passiert?
Das ist auch schon passiert, diverse Male. Und da eben auch ganz klar seine Grenzen zu ziehen, zu sagen, wenn ich hier bin, dann bin ich nur hier. Und dann kriegst du das auch alleine hin. Und ja, ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, Ich bin auf Tour gegangen mit unserer ersten Tochter, als sie 5 Monate alt war, und bin quer durch Deutschland mit ihr gereist, mit dem Vater zusammen, der als Babysitter mitkam. Und ja, habe einfach 10 Minuten vor Konzertbeginn im Backstage noch gestillt und bin dann auf die Bühne. Und das war einfach, auf der Bühne zu stehen und zu merken, die Stilleinlagen, die du dir gerade reinmachst, die sind schon total durchtränkt. Das sind Dinge, die ja das Publikum natürlich nicht sieht. Hoffe ich zumindest, dass es niemand gesehen hat.
Ich habe dich auf genau dieser Tour tatsächlich damals in Köln gesehen und man hat es nicht gesehen und man hat nichts angemerkt.
Ja, auch das natürlich, dass man da im Vorfeld überlegt hat, welche Kleidung zieht man an, wenn das passiert, dass man da eben das nicht direkt sieht und so weiter. Das waren Gedanken. Und auch auf der Bühne wirklich zu, ja, wenn die Tochter noch so klein ist, dann kommen da immer wieder Gedanken von, schafft sie das gerade? Ist da, hat sie Hunger oder nein, ich bin jetzt voll hier? Und es ist eigentlich ein permanenter Spagat und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe, weil da der Grundstein losging meines heutigen Seins. Also ich mache eben vieles parallel und ich bin nicht nur Mutter und ich merke, dass ich mehr brauche und dass ich auch für meine Kinder besser da sein kann, vollen Herzens da sein kann, wenn ich vorher gemalt habe oder wenn ich Musik mache, wenn ich Musik veröffentliche. Und ich möchte das auch gewissermaßen vorleben, weil ich glaube, wir sind die Generation, die das anders machen wird. Und die nächste Generation, die Generation meiner Kinder, wird es vielleicht schon für viel selbstverständlicher sehen, dass die Mutter sich natürlich selbst verwirklicht. Und ja, gerade wenn man nicht in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo einem das vorgelebt wurde, wie man das eben machen kann und das alles auch unter einen Hut bringen kann, steht man erstmal total lost da und denkt sich, boah, wie schaffe ich das? Und dann kommt ja auch noch der Partner mit ins Spiel, der vielleicht auch seine Prägung hat, der auch aus einem Elternhaus stammt, wo das ganz anders war. Und dann möchte man das zusammen als Paar schaffen. Und Paarzeit soll irgendwie auch noch mit dabei sein. Und wenn man sich alles 50-50 teilt, alles Finanzielle, dann muss auch tatsächlich gearbeitet werden, damit das Geld reinkommt. Und also ich kenne ja auch viele, die sich das wünschen und die auch immer wieder sagen, Mensch, ich scheitere daran, weil ich einfach müde bin und keine Kraft heute habe, was zu arbeiten, und hänge total durch. Und ich habe dafür vollstes Verständnis, weil es einfach nicht leicht ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz viel verbunden mit so einer Gelassenheit. Ich gehe da sehr offen damit um und das ist total cool.
Ich habe auch das Gefühl, das wirkt so von außen betrachtet, weil als ich vorhin hergekommen bin, war deine eine Tochter tatsächlich ja auch noch hier und auch dein Partner war hier und ich habe das Gefühl von, ihr habt da einen wahnsinnig guten Weg gefunden von Familie und irgendwie auch eben Beruf und Freiraum und Kreativität. Ich habe das Gefühl, wenn man hier sitzt, dann sprüht es trotzdem voll von Kreativität, was vielleicht nicht immer so ist, aber es fühlt sich so an und trotzdem hat man das Gefühl von, man kommt an einen Ort, wo man sich wohlfühlt, ein Zuhause, wo Familie gelebt wird. Das berührt mich tatsächlich sehr und deswegen bin ich so dankbar, dass du die Tür aufgemacht hast, beziehungsweise mich vom S-Bahnhof abgeholt hast und mich eingeladen hast. Hast du trotzdem manchmal, gerade auch am Anfang, weil ich hatte so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen und oder es darum damals in deinem Mama-Song ging, Angst gehabt oder vielleicht auch immer noch Angst, Fehler zu machen trotzdem als Mutter?
Ich glaube, Fehler nicht so. Also ich glaube, ja, ich setze mich viel damit auseinander, was Fehler sind, also was man krass verbocken könnte zum Beispiel. Und ich denke, dass ich glaube, dass alle Kinder ihrer Eltern irgendwann den Eltern Vorwürfe machen. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ich kenne, glaube ich, kaum Kinder, die das ab einem gewissen Alter nicht machen. Insofern werde auch ich meine Vorwürfe zu hören bekommen. Aber ich versuche halt, wenn ich da bin, präsent zu sein und auch vollen Herzens da zu sein und die Kinder zu sehen und auch zu spüren, wo sie gerade stecken, sie da abzuholen. Und natürlich gibt es Situationen, wo ich abends auch sage, Mann, jetzt war ich heute irgendwie nicht so entspannt, wie ich es gerne gewesen wäre, weil ich eben ein Release hatte und die Kita ausfiel und ich gerade Social Media bedienen muss und immer wieder rausgegangen bin, um eine Story zu machen oder natürlich so E-Mails checken musste. Und meine Kinder waren parallel da und die spüren das dann auch, wenn ich eben nicht immer 100% da bin. Deswegen versuche ich sowas tatsächlich zu vermeiden. Aber das lässt sich nicht immer vermeiden und die bekommen das auch mit. Und ich versuche das immer im Nachhinein zu thematisieren. Also auch am nächsten Morgen dann zu sagen, ey, übrigens, sorry, dass ich gestern Abend so ein bisschen unentspannt war und vielleicht ungeduldig war, aber ich hatte irgendwie einen wichtigen Tag für mich und das war auch, das gibt es auch manchmal, dass Mama gestresst ist und es hat aber nichts mit euch zu tun und ich versuche da sehr reflektiert zu sein und das zu äußern und ich finde, das Wichtigste ist Kommunikation und sich wirklich mitzuteilen und den Kindern zu zeigen, dass hier jemand ist, der sie sieht und der auch sieht, wenn er oder wenn sie gestresst ist und dass es nichts mit den Kindern zu tun hat, weil man eben oft auch, das kenne ich von mir selber, wenn mein Vater gestresst war, das auf mich bezogen habe und mich dann eher klein gemacht habe, weil ich dachte, oh, ich nehme hier zu viel Raum ein und im Gegensatz eben heute meinen Kindern sage, ey, lass uns jetzt mal hier richtig abgehen und tanzen und komm, wir nehmen uns jetzt 5 Minuten und gehen total ab. Und auch wenn ich eigentlich weiß, Mist, ich habe jetzt gleich einen Termin, die nochmal so richtig, ja, zu sehen, worauf die Lust haben und das auch, wie gesagt, immer zu kommunizieren, dass es nichts mit den Kindern zu tun hat. Und ich finde es wichtig. Also ich finde, Kinder können ruhig miterleben, dass ihre Eltern auch ein Leben haben und dass sie sich nicht aufopfern, sondern dass sie versuchen, ihr eigenes Glück zu finden. Das finde ich total wichtig. Wir wollen irgendwie, ja, gute Vorbilder sein. Ja, und das gehört einfach dazu, sich mitzuteilen.
Gibt es etwas, was du der 14- oder 15-jährigen Fehler von damals aus heutiger Sicht vielleicht sagen würdest, sagen wollen würdest?
Zeig dich. Zeig dich. Lass alles raus und denk nicht, dass du irgendwo keinen Platz hast. Du wirst einen Platz finden. Zeig dich.
Wie schön. Das ist einfach so krass. Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin und dass wir darüber quatschen. Und deine Worte berühren mich wirklich sehr. Ich kriege wieder Pipi in den Augen. Das passiert nicht oft, aber
voll schön. Ich auch. Jetzt kriege ich auch Pipi in den Augen.
Ich fand das sehr, sehr schön. Sehr, sehr berührend.
Darf ich noch etwas sagen?
Sehr, sehr spannend. Ja, und dann muss ich dich zum Abschluss auch noch drücken.
Oh, ich dich auch. Und nicht gehen lassen. Ich würde mir wünschen, dass in unserer Branche, und sicherlich ist das nicht nur eine Thematik in unserer Branche, dass wir in allen Berufen Mütter richtig stark unterstützen und sogar Müttern mehr Jobs anbieten und die ruhig auch mal, ja, fordern, indem wir sagen, ey, du hast hier ein krasses Potenzial, vergiss das nicht, dass du das hast, du bist total talentiert in was auch immer, zeig dich, mach da was draus, wie kann ich dich unterstützen, soll ich morgen mal mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, ich habe das Gefühl, du lebst hier was noch nicht aus. Oftmals erlebe ich Freundinnen, die sehr, sehr talentiert sind und die sich ganz schnell in diesen Rollen zurechtfinden, nur Mutter zu sein und ihren Kindern gerecht zu werden, einfach weil es von unserer Gesellschaft so erwartet wird. Und ich hätte mir früher, als unsere Tochter auf die Welt kam, selber das gewünscht, dass Menschen und ja auch gerade Männer keine Angst davor haben, wenn eine Frau zur Mutter wird, sondern dass man auch wirklich erkennt, dass diese Frau noch viel mehr Power dadurch bekommen kann und sehr viel mehr Kompetenzen dadurch erlangen kann. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass wir viel offener und viel einladender mit Müttern umgehen.
Auch da passt dein zeig dich, wer du bist und wie du lebst und liebst.
Genau.
Und dazu passt auch der Titel deines aktuellen Tracks, Ich sehe dich. Und das ist schön, dass du dich für diese Themen stark machst, zu sich selbst zu stehen und dass es durchaus machbar ist, eine gute Mutter zu sein und trotzdem sich selbst zu verwirklichen mit den Ideen des eigenen Lebens. Das ist toll. Ja. Fela, ich danke dir.
Gib nicht auf, es lohnt sich.
Und ich muss dich jetzt drücken. Oh, komm her. Oh Gott. Oh.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.